Audio Now.
Das ist der einzige Fall in meinem Fach, wo ich mit Eltern moralisierend werde und wo ich auch sehr grantig werde manchmal, weil ich dann Eltern sage, sie haben die Verantwortung und die Pflicht, für mehr Frieden zu sorgen.
Oh Mama,
räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg.
Mami, chill mal deine Base.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst 3 Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Professor Dr. Schulte-Markwort. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und mit dieser Qualifikation seit 2010 Klinikdirektor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum in Eppendorf und ist zudem unter anderem beteiligt an einer Praxis namens Paidon in Hamburg. Mit ihm werde ich heute über Symptomatik, die Ursachen und die Behandlungsmöglichkeiten von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen sprechen. Denn ja, die gibt es sogar schon bei ganz kleinen Kindern. Aber in diesem Podcast bekommt ihr Antworten, wie ihr damit umgehen und dem vorbeugen könnt. Die heutige Folge wird präsentiert von Helios Kliniken. In Deutschland gibt es über 80 von ihnen und das mit langer, fundierter Tradition. Denn seit 25 Jahren machen sich Helios Kliniken als Experten in Sachen Prävention, Akutmedizin und ambulante Vorsorge einen Namen. Es ist ganz egal, ob ihr einen Kinderarzt, Kinderchirurgen oder Herzspezialisten für eure Kinder braucht, was Gott verhüten möge. Sie alle findet ihr in den Helios-Kliniken. Und die Terminbuchung erfolgt zeitgemäß und unkompliziert online. Darüber hinaus bieten die Kliniken auch Videosprechstunden an, sodass man immer schnell Kontakt aufnehmen kann bei akuten Fragen. Wer sich lieber erst einmal einliest, kann das auch tun. Unter www.helios-gesundheit.de/magazin/Kinder- und Jugendmedizin. Willkommen, Herr Professor Dr. Schulte-Markwort.
Frau Schmidt-Jorzig, guten Tag, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Sie sind zum zweiten Mal hier. Ich hoffe, genau. Sie erinnern sich noch positiv.
Sehr. Okay. Dunkel und positiv.
Genau. Dunkel ist vielleicht eine schöne Brücke, wenn auch nicht sie sich sozusagen im Zusammenhang mit Kindern nicht ganz so schön anhört. Wenn wir hier über dieses Phänomen reden, Depressionen bei Kindern, von welchen Zahlen reden wir ganz grob? Ich nagel sie jetzt hier nicht fest. Also ist das was häufig vorkommt? In welchen Altersstufen? Oder gibt es in ganz bestimmten Altersphasen so depressive Phasen?
Also insgesamt, um das einordnen zu können, kann man davon ausgehen, dass die gesamte Bevölkerung, also im Erwachsenenleben, hat man ein 12%iges Risiko, einmal im Leben depressiv zu werden. Das ist eine Lebenszeitprävalenz. Das ist sind keine kleinen Zahlen, auch im Erwachsenenalter.
Wollte ich gerade sagen, das ist...
Ja. Genau. Also Depressionen sind einfach wirklich ubiquitär aus unterschiedlichsten Gründen. Wir sprechen ja noch drüber. Ubiquitär weit verbreitet.
Okay.
Das heißt, und es gibt unterschiedlichste Gründe und Formen, darüber sprechen wir ja noch. Mhm. Für das Kindesalter gilt, dass im Jugendalter so der höchste Peak ist mit 8% und mit einer deutlichen Mädchenlastigkeit. Es gibt aber auch schon Depressionen im Vorschulalter. Es gibt auch schon, das ist allerdings sehr selten zum Glück, deprivierte Säuglinge. Also wenn die sehr verwahrlost sind, dann reagieren die auch irgendwann depressiv. Das bleibt gar nicht aus. Aber wir haben zum Beispiel auch so eine Prävalenz bei Vorschulkindern in einer Hamburger Stichprobe vor ein paar Jahren gefunden von etwa 1%.
Okay, also auch nicht wenig. Sie haben, ich spoiler jetzt schon mal, gesagt, mehrfach, also eher ein bisschen mehr bei Mädchen, was das jetzt alles mit Genetik zu tun hat, das machen wir später und ob das so ist oder ob woran das liegen könnte. Vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was ist eigentlich eine Depression oder eine depressive Phase im Unterschied zu, ich bin mal einen Tag nicht gut drauf oder ich bin auch mal vielleicht 10 Tage nicht gut drauf, weil Wetter mich nervt oder woran unterscheidet sich das ganz konkret?
Ja, damit nennen Sie schon ein wichtiges Kriterium, nämlich Zeit. Also wir müssen nochmal unterscheiden zwischen einer Traurigkeit, die angemessen ist. Also wenn ich einen geliebten Menschen verliere, dann bin ich eine Zeit lang angemessen traurig. Wenn diese Traurigkeit allerdings irgendwann nach 6, 12 Monaten nicht weggeht, dann würden wir von einer pathologischen Trauer sprechen. Also Menschen, die dann in dieser Traurigkeit verhaftet bleiben oder die Traurigkeit tatsächlich auch in eine Depression übergeht. Ansonsten für den Alltag gilt, jeder von uns hat unterschiedliche Stimmungen, die auch am Tag unterschiedlich sein können. Man hat Gründe, traurig zu sein, man hat Gründe, auch schlecht gelaunt zu sein. All das hat zunächst noch gar nichts mit Depressionen zu tun, sondern nur, wenn eine wirkliche durchgehende Herabgestimmtheit im Sinne einer tieferen Traurigkeit über mehrere Wochen besteht. Und dann können noch andere Symptome dazukommen, also eine Appetitlosigkeit beispielsweise, Verlust von Hunger, Schlafstörungen können dazukommen im Sinne von Einschlafstörung oder Durchschlafstörung oder auch Früherwachen. Es können bestimmte rhythmische Erscheinungen dazukommen, die regelmäßig da sind, also zum Beispiel regelmäßig einen Morgen tief und einen Abend hoch oder umgekehrt. Aha. Auch das bedeutet etwas Unterschiedliches, wenn diese Biorhythmen in bestimmter Weise ausgeprägt sind. Es kann aber auch eine völlige Antriebslosigkeit und eine Apathie sein. Also eigentlich für den Laien kann man sich das am besten vorstellen, eine tiefe Traurigkeit, die nicht aufhört.
Ja, Sie hatten das eben, das interessiert mich jetzt einfach sofort, weil ich das noch nicht gehört habe, mit diesem Morgens- und Abendsunterschied. Da gäbe es einen Unterschied, der ist welcher und woher kommt er?
Also wir unterscheiden ja im Prinzip immer zwischen sogenannten endogenen Depressionen, die jeden von uns erwischen können, und reaktiven Depressionen. Mhm. Wie der Name schon sagt, heißt reaktiv, man reagiert auf den Verlust eines Menschen, auf belastende Ereignisse, auf zu viel Stress, was auch immer. Mhm. Das sind Depressionen, die sich in der Regel so zeigen, dass der Mensch morgens mit einem Morgen hoch aufwacht und denkt, so wie wir, Menschen wie Sie und ich, denken morgens, neuer Tag, neue Chance. Am Abend bilanzieren wir und denken, nee, das ist schon wieder nicht gut gelaufen, und werden dann traurig, können nicht gut einschlafen. Mhm. Das ist eher das Kennzeichen für ein reaktives Geschehen. Ein Mensch, der eine endogene Depression hat, die wirklich aus dem Nichts kommt, die oft sehr viel schwerer sind als reaktive Depressionen, bei dem ist es genau umgekehrt. Der wacht morgens tief gestimmt auf, meistens mit einem Früherwachen. Der wacht meinetwegen um 5 oder 6 Uhr auf und ist zutiefst herabgestimmt. Und abends ist es ein klein bisschen besser. Dann schläft dieser Mensch auch relativ normal ein, aber er wacht nachts oft auf. Hm. Und diese biologischen Unterschiede sind wichtig zu wissen, auch als Arzt und Psychiater, weil man damit schon mal so einen Hinweis kriegt, ist es ein reaktives oder ein endogenes Geschehen.
Und endogen, wenn wir jetzt gleich schon richtig mittendrin sind.
Sind wir.
Was kommt, woher kommt das?
Na, das, wie der Name sagt, von innen. Ne? Endogen heißt einfach von innen kommend. Das heißt, das sind einfach Menschen, die sozusagen einen angeborenen Serotoninmangel haben. Serotonin ist ein Botenstoff im Gehirn, umgangssprachlich das Glückshormon. Das stimmt so natürlich nicht. Aber wenn man zu wenig Serotonin hat, ist das Ausdruck einer Depression. Bei beiden Formen von Depressionen, die gehen beide mit einem Serotoninmangel einher, aber dem einen ist es eben reaktiv, bei dem anderen aus Gründen, die wir nicht kennen. Das heißt, das hat einen hohen genetischen Anteil, und diese Menschen sind sehr vulnerabel, sehr anfällig gegenüber belastenden Faktoren, und dann kann das einfach ausbrechen. Ich sehe Jugendliche, wo ich tatsächlich gemeinsam mit der ganzen Familie keinerlei Gründe ausfindig machen kann, warum diese Depression jetzt auftaucht.
Jetzt würde ich als Laie denken, es wäre so schön, man hätte einen Grund, weil dann kann man an dem Grund arbeiten und dann ist wieder gut. Kommen wir gleich zu, ob das auch so einfach geht bei reaktiven Depressionen, aber jetzt nochmal bei den endogenen Depressionen bleibend. Was kann man denn da tun? Kann man irgendwie Serotonin nehmen, aktivieren?
Mhm, genau, man kann pharmakologisch Serotonin-Wiederaufnahmehemmer geben. Das bedeutet, dass der Rezeptor blockiert wird, über den das Serotonin, was ausgeschüttet worden ist, im Gehirn wieder aufgenommen wird in die Zelle, aus der es gekommen ist. Mhm. Wenn man diese Wiederaufnahme blockt, das heißt, diese Medikamente haben keine eigene Wirkung, dann kann das körpereigene Serotonin länger wirken. Das ist ein gängiges psychopharmakologisches Wirkprinzip, und so wirken dann auch diese sogenannten SSRI, so heißen diese Antidepressiva, Serotonin Reuptake Inhibitors, also Wiederaufnahmehemmer. Und über diesen Mechanismus sorgt man dafür, dass wieder mehr Serotonin da ist, und dann steigt der Antrieb, dann hört die Traurigkeit auf, also je nachdem, wie gut das wirkt und wie gut man eingestellt ist. Und dann geht es tatsächlich psychotherapeutisch oft darum, sich von der Idee, es könnte eine Ursache geben, zu verabschieden. Das ist schwer auszuhalten für viele Jugendliche, auch für viele Familien, weil sie doch immer denken, es muss doch eine Ursache geben. Und wenn wir die beseitigen, dann ist doch alles gut. Und es gibt aber Formen von Depressionen, da kann man das nicht. Sondern da muss man damit lernen, damit zu leben, weil das auch unter Umständen in Episoden auftaucht, die immer wieder kommen. Ich habe Patienten, die inzwischen Anfang 30 sind, die ich mit 14, 15 das erste Mal kennengelernt habe, die immer wieder mal kommen. Und immer wieder geht es um genau diese Frage. Dann war eine Zeit lang stabil, 2 Jahre stabil ohne Medikament, und plötzlich kommt es wieder.
Ja, was ich jetzt ganz interessant finde, also das ist jetzt einfach nur, frage ich sozusagen aus Neugier. Ich würde denken, wenn es keinen Grund gibt, kann es manchmal auch fast ein Tickchen leichter sein, weil man nicht denkt, jetzt bin ich auch noch schuld. Das finde ich häufig so den Hasenfuß bei psychosomatischen Krankheiten, wo man dann sagt, naja, dann bin ich irgendwie auch noch selber schuld, weil ich irgendwie nicht gut genug drauf bin oder mein Mindset mit Yoga nicht gut genug geschult habe oder irgendwie so.
Ja, das stimmt nicht. Das stimmt leider nicht in diesem Fall, weil das gehört auch zu Depressionen. Ne? Zu Depressionen gehört in sehr ausgeprägten Fällen sowas wie ein Schuldwahn dazu. Das sind dann wirklich depressive Menschen, die davon zutiefst überzeugt sind, alles falsch gemacht zu haben. Und auch bei leichteren Formen von Depressionen, deswegen ist es so wichtig, mit diesen Jugendlichen auch sofort so zu arbeiten, dass sie eben keine Schuld daran haben, dass sie nichts falsch gemacht haben, sondern dass sie mit dieser, vielleicht auch mit diesem Handicap leben lernen müssen. Im Gegenteil, dass sie erkennen müssen, wenn man mit der Medikation wieder runtergegangen ist oder auch eine Pause macht, dass sie rechtzeitig merken, wenn sie wieder depressiv werden und dann adäquat reagieren mit einer Medikation.
Ja, es ist ja erstaunlich, dass also gerade mit diesem Psychopharmaka, gesellschaftlich ist das immer so ein bisschen, jetzt schluckt diese oder wer Pillen und lieber nicht und lieber schnell wieder runter davon. Wie stehen Sie dazu, zu so einer Haltung?
Naja, also ich finde schon ein ärztliches Gebot, so wenig Medikamente wie nötig. Das ist ein Grundsatz, den ich lebe mit allen Krankheiten. Aber wenn ich weiß, dass ich eine bestimmte Erkrankung nur durch Medikation verbessern kann und vor allen Dingen auch die Prognose verbessere, dann finde ich es fast unterlassene Hilfeleistung, das nicht zu geben. Und selbstverständlich, also für mich gibt es keinen Unterschied, ob ich ein Schmerzmittel nehme, ein fiebersenkendes Mittel oder ein Psychopharmakon. Das ist für mich überhaupt gar kein Unterschied, außer dass es das eine eben auf das Gehirn einwirkt, was es ja aber auch soll. Und diese Medikamente machen alle nicht abhängig.
Ja, nun sind wir ja speziell für Kinder heute hier. Da stellt sich natürlich direkt die Frage, ich habe jetzt zum Beispiel ein 2-jähriges Kind oder ein 3-jähriges Kind, von dem ich sozusagen erwarte und mir natürlich wünsche als Mutter und Vater, dass das immer glücklich und gut drauf ist. Und ich merke, es ist irgendwie immer schwermütig und es ist irgendwie immer schwierig. Und dann stellt sich natürlich gleich die Frage, wenn ich schon weiß, meine Mutter hatte Depression, ist das dann genetisch und können wir jetzt gar nichts mehr machen? Oder was könnte man dann eben oder sollte man dann tun, wenn man da anfängt, sich Gedanken zu machen?
Also bei einem 2-jährigen Kind, das ist wirklich noch sehr, sehr klein und sehr jung. Das ist auch unwahrscheinlich, dass das wirklich durchgängig depressiv erscheint. Aber ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn Eltern auch mit einem 2-jährigen Kind kommen und sagen, ich mache mir irgendwie Sorgen. Ich finde dieses Kind manchmal apathisch beispielsweise oder sonst irgendwie verändert. Und dann gilt erstmal eine differenzierte Diagnostik. Also in welchem Familiensystem ist das? Wie ist die Familiendynamik? Gibt es belastende Faktoren? Gibt es genetische Faktoren? Also einen ganzen anamnestischen Blumenstrauß, den wir zusammenstecken müssen, um ein Gesamtbild zu kriegen. Und dann würde man in dem Alter immer erstmal auf jeden Fall mit Umgebungsmaßnahmen reagieren. Das heißt, man würde Eltern sozusagen beibringen, wie man unter Umständen das Kind entlasten kann, wie man bestimmte Dinge machen kann, dass sich Freude steigert, sowas. Mhm. Man würde in dem Alter auf keinen Fall psychopharmakologisch intervenieren.
Genau, da wollte ich jetzt noch einmal den Bogen schließen. Mhm. Ne? Natürlich wartet man dann, bis man einschätzen kann, woher kommt's. Aber wenn Sie sagen, Stimmung, ich versuche sozusagen die Eltern darin zu schulen, die Stimmung zu steigern oder so. Was wären das für Dinge, die vielleicht sogar für beide Arten von Depressionen eine gewisse Erleichterung versprechen? Nicht unbedingt zu 100% mit sich bringen, aber versprechen.
Also oft ist es so, dass Eltern sich aufgerufen fühlen, das Kind aufzumuntern. Und da muss man sich immer vorstellen, eine wirkliche depressive Herabgestimmtheit lässt sich nicht ohne weiteres aufmuntern, sondern das erlebt dieser betroffene Mensch dann fast wie eine Bedrängung, wie ein Vorwurf vielleicht auch. Mhm. Ja, nun komm doch endlich, nun streng dich doch an und nun lächel doch mal. Also solche Sätze sind total giftig.
Also denk mal schon als nicht-depressiver Mensch,
genau, lass mich damit in Ruhe. Genau, in der Pubertät ist das so ein wirklich kontraproduktiver Satz. Ja, lächel doch mal. Mhm. Aber wichtiger ist, aufmerksam zu sein, zu entlasten, also nicht zu denken, dass man, wenn man diese Kinder in Ruhe lässt, dass es dann automatisch schlimmer wird. Man darf schon auch ablenken, man darf schon auch darauf achten, ob genügend Sport und körperliche Bewegung vorkommt, weil Sport und Laufen beispielsweise wirken antidepressiv, gerade im Jugendalter.
Auch einfach gehen.
Ja, wenn es ein bisschen schneller ist, also Bewegung insgesamt wirkt antidepressiv. Aber man darf auch nie unterschätzen, wenn ein Jugendlicher wirklich depressiv ist, ist jeder Schritt ein Angang. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Das heißt, man muss das immer genau im Auge haben. Und das ist dann ein bisschen altersabhängig. Und ich wünsche mir natürlich immer, dass vorher eine Diagnostik gelaufen ist, sodass man das besser einschätzen kann, was es eigentlich ist.
Ja, also ich meine, jeder, der sozusagen Teenager, Jugendliche hat, weiß, die sitzen in ihrem Zimmer und es kommt der Punkt, wo man denkt, muss ich da jetzt mal reingehen und irgendwie mal
Licht anmachen.
Genau. Wo ist der Punkt, wo ich mir Gedanken machen muss, wenn da so Rückzugstendenzen sind, jetzt bei älteren Kindern sind wir?
Also immer dann, ich appelliere an dieser Stelle, wie an manchen anderen Stellen auch, immer an die Expertise von Eltern. Also wenn eine Mutter das Gefühl hat, das ist jetzt mehr als Pubertät, dann wünsche ich mir, dass sie kommt, dass sie zu einem Kinderpsychiater geht und das abklären lässt. Uns ist es ja immer lieber, wir sagen, ja, aber gut, dass Sie da waren, aber Sie haben ein komplett gesundes Kind, was mitten in der Pubertät steckt, machen sich keine Sorgen, als den Symptomen hinterherzulaufen. Das machen wir viel häufiger.
Also die Erfahrung machen Sie, dass die Leute zu spät kommen.
Ja.
Was glauben Sie, woran liegt das?
Das liegt gerade bei Depressionen daran, dass man sich so schnell daran gewöhnt, das ist so schleichend. Ja, das ist ähnlich wie auch mit Ehepartnern oder Liebespartnern. Wenn die sich verändern und das langsam ist und nicht plötzlich durch ein traumatisches Ereignis auftritt, dann wächst man da sozusagen mit. Das fällt einem auch nicht so schnell auf. Das darf man den Leuten auch gar nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Aber immer dann, deswegen sage ich auf Ihre Frage, ne, wenn ich Zweifel habe, dann möchte ich gerne, dass die Zweifel ernst genommen werden.
Dass ich auch meine eigenen Zweifel dann einfach ernst nehme.
Genau.
Lassen Sie uns nochmal zurückkehren, weil wir haben jetzt ein bisschen mehr gesprochen über endogene Depressionen zu den reaktiven.
Genau, wir haben mit den schwereren Formen angefangen.
Genau. Und da ist jetzt, finde ich, auch für alle, die zuhören, die zum Beispiel Kindergärtner sind oder Lehrer, wo ist der Punkt, wo ich erkenne, hier entwickelt sich was ungut, hier ist vielleicht sogar eine richtige Depression entstanden von einem Kind, was ich eigentlich vielleicht sogar anders kenne?
Also eigentlich ist es ja so, dass wir Menschen alle depressive Zustände kennen. Und wir können das eigentlich auch bei unserem Gegenüber relativ gut einfühlen. Was man sieht, ist ein Kind, was sich schleichend oder auch mal ein bisschen schneller mehr und mehr zurückzieht, hypomimisch wird, das heißt wenig Mimik hat, wenig Ausdruck, einfach traurig aussieht, langsamer wird in den Bewegungen, antriebslos, Hausaufgaben nicht abliefert und sagt, ich konnte nicht oder es ist mir zu anstrengend. Also immer auch dann, wenn Lehrer, die ja ihre Kinder auch oft gut kennen, merken, irgendwas stimmt nicht. Der erste Schritt wäre immer im Jugendalter, diese Kinder selber anzusprechen, sagen, du, mir fällt was auf. Ja, und dann kriegt man schon mal einen ersten Hinweis. Und dann wünsche ich mir auch, dass Lehrer und Erzieher immer so aufmerksam sind, dass auch die ihren Zweifeln nachgehen.
Ja, kommt das vor?
Ja, wobei natürlich die Kinder dann nicht durch die Lehrer kommen. Das gibt's auch mal sehr, sehr selten, dass sogar Lehrer mit Kindern sozusagen vor die Klinik fahren. Das funktioniert natürlich immer nur, wenn dann Eltern einverstanden sind. Ne, da müssen wir immer sofort die Eltern dazu holen. Aber es gibt durchaus, ich bin ja auch häufiger in Schulen und ich gebe auf die differenzierte Beobachtungsgabe der Lehrer viel. Ich finde, dass die, wenn die so 2-3 Jahre mit so einer Klasse zusammenarbeiten, dann können die ganz gut was sagen über die Kinder. Und dazu würde ich sie auch immer sehr ermuntern.
Die heutige Folge wird präsentiert von den über 80 Helios-Kliniken in Deutschland, die seit 25 Jahren zu allen Themen rund um Kindergesundheit Spezialisten in ihren Häusern haben, an die ihr euch wenden könnt, wenn es sein muss. Besonders gut finde ich, dass man die Termine online buchen kann, denn nichts ist nerviger, als stundenlang in Telefonwarteschleifen zu hängen, zumal sich manches recht schnell abklären lässt. Umso besser also, dass zusätzlich zu den natürlich sehr wichtigen Präsenzsprechstunden auch leicht zugängliche Videosprechstunden angeboten werden. Darüber hinaus findet ihr unter www.helios-gesundheit.de/magazin/Kinder- und Jugendmedizin wertvolle Tipps und Infos rund um die Gesundheit eurer Kinder. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes.
Was sind Dinge, die reaktive Depressionen auslösen können?
Also der häufigste Fall ist Scheidung und also eine strittige Trennung von Eltern, also viel Streit, viel Hass, viel Rosenkrieg. Sowas zermürbt Kinder, sowas bringt Kinder in einen Loyalitätskonflikt, der unlösbar ist, aus dem sie nicht herauskommen.
Darf ich kurz direkt mal einhaken, weil mich das wirklich interessiert. Ist es wirklich die Trennung oder ist es sozusagen der Streit? Denn da frage ich mich manchmal schon, ist es nicht viel besser, Leute trennen sich, die sich ständig streiten, als, ne? Wissen Sie,
was
ich meine?
Es gibt Eltern, denen ich auch rate, gehen Sie lieber auseinander.
Ja.
Das ist gar keine Frage. Also und ich erlebe natürlich auch Kinder, die bei friedlichen Trennungen, die gibt's ja auch, und sehr konstruktiven Trennungen, wo Eltern Eltern bleiben, auch wenn sie kein Ehepaar mehr sind, dass Kinder trotzdem in einen Loyalitätskonflikt geraten. Und trotzdem, wenn wir die Wunschprobe machen, das ist immer dieser Satz, Zauberfee kommt, du hast 3 Wünsche frei. Kinder von getrennten Eltern sagen auch im friedlichen Fall, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen, wäre eigentlich ein großer Wunsch. Mhm. Nicht alle, aber die meisten. Aber Sie haben völlig recht, also viel toxischer, also viel giftiger für die kindliche Seele ist der Streit, insbesondere wenn der mit Hass einhergeht. Mhm. Ich sage solchen Eltern immer, stellen Sie sich bitte vor, Sie haben ein befreundetes Ehepaar, mit dem Sie beide gut befreundet sind und die fangen an, sich plötzlich zu hassen. Dann geraten, und Sie müssen sich entscheiden. Sie können da nicht mehr mit beiden zusammen sein. Sie können, müssen sich entscheiden für den einen oder den anderen. Mhm. Und das stellen Sie sich bitte vor bei wirklich geliebten Menschen und nicht nur Freunden. Das zerreißt Ihnen das Herz.
Ja, ja.
Und ich bin dann, das ist der einzige Fall in meinem Fach, wo ich mit Eltern moralisierend werde und wo ich auch sehr grantig werde manchmal, weil ich dann Eltern sage, sie haben die Verantwortung und die Pflicht, für mehr Frieden zu sorgen. Und dann zitiere ich immer den kaukasischen Kreidekreis von Bert Brecht, wo eine Amme und eine Mutter um ein Kind streiten, was bei der Amme aufgewachsen ist. Die Mutter möchte es zurückhaben. Und der Richter malt einen Kreis in den Boden, stellt das Kind hinein und sagt zu beiden Frauen, zieht. Und die Amme lässt los und kriegt das Kind zugesprochen. Das ist dann immer mein Satz. Wer zieht, hat verloren. Wer an den Kindern zieht, hat verloren. Mhm. Sondern es geht immer um Deeskalation, es geht immer darum, sehr genau darauf zu achten, was Kindern gut tut. Im Moment ist sehr en vogue das Wechselmodell. Das finde ich oft viel zu anstrengend für Kinder. Ich habe oft den Eindruck, da werden Elternrechte bedient und keine Kinderrechte. Kindern ist es viel lieber, sie sind bei der vertrauteren Person, das ist in der Regel nach wie vor die Mutter. Und wir Väter müssen dann zurückstehen.
Gut, das kriegt bestimmt böse Mails. Aber
ja, und wir Väter müssen dann, ja, ich nehme auch volle Verantwortung.
Ja?
Wir Väter müssen zurück, das sage ich solchen Vätern dann auch. Ich sage, wir müssen dann verzichten, damit die kindliche Seele mehr Frieden hat. Mhm. Ja, also ich habe so viele Kinder und so viele Jugendliche, die dann so angestrengt sind mit den beiden Kinderzimmern und dann müssen sie immer hin und her und dann fehlt immer irgendwas. Und ich meine, wer von uns Erwachsenen möchte denn gerne jede Woche umziehen?
Ja.
Selbst wenn es vertraut ist.
Ja.
So, und deswegen versuche ich immer dafür zu sorgen, dass es einen sicheren Ort gibt. Der kann auch gerne beim Vater sein, ja. Ich bin ja nicht väterfeindlich. Mhm. Aber es muss irgendwie einen sicheren Ort geben, wo sozusagen die Homebase ist. Und von der aus gibt es dann Besuche zum anderen. Das ist viel leichter, als wenn es dieses Wechselmodell gibt. Aber der Hintergrund, über den wir ja sprechen, ist ja der Hass und der Streit, der dann zu Depressionen und Traurigkeit führt.
Wir haben darüber jetzt recht lang gesprochen. Ich schließe daraus, dass das der häufigste Grund ist, weswegen Kinder in Depressionen geraten?
Genau. Also ja. die familiäre Belastung.
Ja.
Es kann auch sein, dass mal eine geliebte Großmutter, der Tod einer geliebten Großmutter kann ein Auslöser sein. Liebeskummer auch mal, natürlich im Jugendalter. Also alles das, was mit irgendwie was mit Verlust zu tun hat. Oder auch mal Erschöpfungsdepression. Die gibt es auch als reaktive Form. Also dass Jugendliche sich so wahnsinnig anstrengen, so im Hamsterrad sitzen, dass sie irgendwann eine Erschöpfungsdepression, für mich synonym mit Burnout, kriegen.
Gibt es auch bei kleinen Kindern?
Also ich habe es inzwischen auch zu tun mit so 9-Jährigen, die sagen, wenn ich den Übergang ins Gymnasium nicht schaffe, ist mein Leben gelaufen. Also die sind da nicht automatisch.
Mit einer relevanten Größe an 9-Jährigen, wo sie sagen, mache ich mir Gedanken, nimm zu.
Ja, das nimmt zu, das nimmt zu. Also das ist ja dieses Leistungsprinzip, was die Kinder so inhaliert haben. Und die Abiturienten, die sagen, Abitur schlechter 1,5 ist nichts wert.
Es ist ganz interessant, weil also ich habe jetzt im Umfeld viele, die das genau so sagen und wo ich total entsetzte Eltern habe, die sagen, also von uns kommt das nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber also wir haben immer gesagt, ist doch scheißegal. Und wo ich das auch wirklich glaube, die Leute gut genug kenne, woher nehmen die Kinder das auf?
Das ist das Phänomen der letzten 5 bis 10 Jahre, ne? Das ist fast paradox. Je mehr Eltern sagen, mach doch mal weniger, desto mehr machen die, weil die so intrinsisch motiviert sind. Und ich glaube, ich habe das ja mal beschrieben mit dem Begriff, das ist ein komplexer Begriff, der durchdringenden Ökonomisierung. Ja, der Verlag mit dem Buch Burnout Kids, der hat das dann übersetzt, das Prinzip Leistung, das greift ein bisschen zu kurz. Ich meine damit, dass wir alle weltweit, aber in Deutschland auf jeden Fall, beschlossen haben, dass Stillstand Rückschritt ist. Das ist unsere betriebswirtschaftliche Maxime. Sie müssen immer mehr Zuhörer haben, sie müssen immer mehr Auflage schaffen, was weiß ich. Das gilt für jeden von uns. Das heißt, wir müssen immer Rendite erwirtschaften, wir müssen immer steigern. Und da gibt es ja viele Theorien drüber. Ist das irgendwann mal zu Ende oder wie weit steigert sich das? Und dann sind da natürlich auch sitzende Eltern, die demselben Prinzip unterliegen, die am Abendbrotstisch erschöpft sind und sagen, ich weiß nicht, wie ich das nächstes Jahr schaffen soll. Meine Rendite zum Beispiel, wie ich Erlöse steigern soll. Und dieses Prinzip der durchdringenden Ökonomisierung, der Stillstand, Rückschritt ist, dass es immer um ein Mehr gehen muss. Das, glaube ich, haben die Kinder in unserer Gesellschaft, in unserer kapitalistisch-demokratischen Gesellschaft zutiefst inhaliert. Und dann haben sie eher freiheitlich denkende Eltern, was gut ist. Die sagen, mach ruhig. Ja, und dann halten die nicht gegen, wie vor 20 Jahren vielleicht noch. Da kamen immer Eltern zu mir, die sagten, sagen Sie uns, was Sie tun können, damit er, da ging es immer um Jungen, endlich anfängt zu lernen. Heute sitzen immer Eltern bei mir, sagen Sie uns, was wir tun können, damit sie endlich aufhört zu lernen. Damit sie endlich weniger tut. Und dann sitzen die Mädchen daneben und sagen, ihr versteht das gar nicht, ihr wisst gar nicht, worum es geht. Ihr müsst kein Abitur mehr machen. Kinder wachsen heute auf mit dem Gefühl, ich bin unsicher, ob ich den Lebensstandard meiner Eltern werde halten können.
Und sie haben recht.
Genau, und das ist das Problem. Ja, und dann solche Pandemien wie jetzt zum Beispiel zeigen das genau, auch, wie schnell das gehen kann, ja, wie schnell plötzlich auch wirtschaftliche Bedrohungen entstehen. Und Kinder sind gut ausgestattet heute, jedenfalls so die Mittelschichtsfamilien, das sind alles gut ausgestattet, die sind gut gebildet. Wir sprechen jetzt noch nicht über die Familien, die so ein bisschen abgehängt sind, da gibt es nochmal eine andere Dynamik. Die sind, da entsteht Druck, weil die so abgehängt sind. Aber diese Kinder sagen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe.
Das ist total interessant, finde ich, weil das ja letztendlich dafür spricht, dass es so eine nonverbale Kommunikation gibt, ja, die wir die ganze Zeit an unsere Kinder weitergeben. Ich liege zum Beispiel nicht vorne auf dem Sofa und fresse Chips, einfach weil es schön ist, sondern ich mache dann auch noch Yoga. Ich optimiere die ganze Zeit mein Leben und versuche dann verbal zu vermitteln, easy going, alles nicht so schlimm.
Ja.
Und mache aber die ganze Zeit was anderes vor.
Genau, und deswegen ist der Vorwurf von Jugendlichen, ihr seid zynisch, genau angemessen, ne, weil es stimmt. Und weil die Eltern sind in Positionen, in denen sie ja tatsächlich was erreicht haben. Die könnten sogar sich vielleicht aufs Sofa setzen und Chips essen.
Ja. Ja. Es ist interessant, ich hatte neulich einen Interviewgast zum Thema Väter der Zukunft und der hat gesagt, also ganz kurz zusammengefasst, er glaubt, die Aufgabe der Väter ist, den Kindern vorzumachen, wie es ist, mit Verlust umzugehen. Ja, zu lernen, zu verlieren, zu lernen, das ist nicht so schlimm, auf die Schnauze zu fallen. Locker, also sozusagen das Leben vom Ende her wahrzunehmen und zu denken, Verlust gehört dazu, ist nichts Schlimmes, aber ist eine Leistung auch für die Eltern. Also ich bin jetzt also klassische Elterngeneration, wir sind aufgewachsen in dem Gefühl, ne, solange man guten Tag sagen kann, kriegt man einen Job und alles bleibt wie immer und Frieden ist sowieso, das fängt an zu bröckeln. Und diese Unsicherheit, die vermittelt man natürlich den Kindern schon, auch jetzt in so einer Pandemiephase. Was empfehlen Sie Eltern dann?
Naja, also ich fürchte, dass das übrigens so eine moralische Kategorie ist, mit der kann ich viel anfangen. Also wir bringen den Jugendlichen zum Beispiel immer auch bei, dass sie schuldfähig werden müssen. Das ist in dem Sinne, nicht in einem juristischen Sinne, sondern im Sinne, jemandem etwas schuldig bleiben. Und natürlich sind wir auch immer darauf ausgerichtet als Psychotherapeuten, dass Leben mit Grenzen ausgestattet ist. Und das würde das sozusagen treffen, was Sie gerade zitiert haben. Trotzdem glaube ich, ist es am Ende eine romantische Idee, weil ich halte es für einen Irrglaube, zu denken, dass man aus dem Hamsterrad aussteigen kann. Ich glaube, dass man nur dafür...
Mann, jetzt kriege ich aber eine Depression, wenn Sie das sagen.
Ich habe meine Pillen dabei.
Oh nee.
Ja, ich glaube, dass das nicht geht. Ich glaube, dass es darum geht, sozusagen diese Geschwindigkeit dieses Rades irgendwie zu versuchen, ein bisschen zu modulieren und das eigene Tempo dem anzupassen. Aber ich glaube nicht, dass es... Aussteigen geht nicht. Das gibt's ja manchmal. Das machen Menschen, die gehen nach Kanada. Gut, aber das sind dann... Irgendwie 0,001%.
Okay, aber dann wäre ja die Antwort, wenn Sie sagen, was ich ehrlich gesagt für relativ realistisch auch halte, wir können jetzt aus diesem ganzen System nicht aussteigen, würden Sie sagen, es macht Sinn, mit den Kindern das anzusprechen, also das aus dem Subtext zu holen zum Beispiel, wenn die ein gewisses Alter erreicht haben?
Unbedingt.
Ja? Aus dem Subtext zu holen und würden Sie sagen, sowas wie... Ja, jetzt bin ich natürlich wieder da, aber trotzdem, wie meditieren, also wie zwischendurch mal das Rad anhalten, dass das schon was bringt, auch wenn ich das meinen Kindern vormache, beibringe.
Genau. Ja, ich glaube, auch das funktioniert nicht, das Anhalten, weil das ist das Kennzeichen dieses Rades, dass es tatsächlich immer
weiterläuft. Ich meine, so eine Pause einbauen.
Also ich sage immer, bei erschöpfungsdepressiven Kindern, da sage ich immer, lasst uns mal die Stundenpläne übereinander legen von allen. Wer ist eigentlich von euch wann zu Hause? Wer arbeitet eigentlich wann? Und wo gibt es Inseln der Gemeinsamkeit? Das, was Kinder sich immer wünschen, ist gemeinsame Zeit, ist Quality Time sozusagen mit Vater und oder Mutter. Und das kann wenig sein. Das kommt oft viel zu kurz. Ja. Und daraus wirklich, ich frage dann immer, was macht euch denn eigentlich gemeinsam Spaß? Mutter und Tochter, was teilt ihr miteinander? Oder Vater und Tochter oder wer auch immer. Ja, was teilt ihr miteinander und wann kommt das eigentlich in der Woche vor? Und dann sagen alle oft, ja, das stimmt eigentlich gar nicht. Ja, und dann sage ich, bauen Sie es ein. Man kann das sogar im Kalender markieren, wenn man möchte.
Ja, aber es ist erstaunlich, ne? Ja, ich kenne so ein riesengroßes Plakat, was eine Freundin von mir in der Küche hat. Do more, what makes you happy. Also es ist so einfach, aber in der Tat verbietet man sich die Dinge ja immer. oder irgendwie plant sie nicht richtig ein.
Ne? Ja, genau, genau.
Wenn wir darüber sprechen, dass ich, nee, ich würde gerne noch über eine super heikle Sache sprechen, aber ich fühle, ich muss, weil wir jetzt schon zwei Folgen hatten zum Thema Kita für die Kleinsten, also für Kinder, die früh in die Kita gehen. Gibt es Erkenntnisse dazu, wie die das verkraften?
Das hängt sozusagen von der Tiefe der Untersuchung ab. Also wenn man am Phänomen bleibt, an der Oberfläche, dann sind diese Kinder psychisch insgesamt nicht auffälliger. Mhm. Ich persönlich, damit mache ich mich auch immer ein bisschen unbeliebt, weil ich dann in so eine Macho-Ecke gerate, in der ich mich gar nicht fühle, weil mir Mütter sehr,
das
sehr...
Es fühlen sich Machos nie, wenn ich das sagen darf.
Gut, dann stehe ich dazu. Kein Problem. Also ich glaube, also schon mit 3 Jahren, die Trennung mit 3 Jahren ist eine große Anstrengung.
Die Trennung vom Elternhaus.
Genau,
also
von Mutter und Vater. Mhm. Eine Trennung mit 1 Jahr ist eine noch größere Anstrengung. Und die Kinder adaptieren sich daran, weil sie ungeheuer flexibel sind. Und die tun uns auch den Gefallen, dass sie das klaglos überstehen. Und das wirkt dann auch erstmal unauffällig. Ich frage meine Mütter in Anführungsstrichen, also auch meine Assistenzärztinnen, die ja auch nicht selten schwanger werden zum Glück, die frage ich oft, warum tun sie sich das an? Warum nehmen Sie sich nicht mehr Zeit mit Ihrem Kind?
Jetzt muss ich aber doch was sagen.
Ja, sagen Sie.
Es ist echt eine Macho-Perspektive, weil, warum fragen Sie das nicht die Väter?
Das frage ich die auch.
Na gut.
Nein, das frage ich die auch.
Dann bin ich beruhigt.
Das frage ich die auch. Ich habe nur, das war nur meine ja, Arbeit.
Macho ist auch zu viel gesagt, aber jedenfalls eine männliche
Perspektive. Eine andere habe ich nicht. Mhm. Aber ich habe halt mehrheitlich mit Frauen zu tun in der Arbeit.
Ja.
Ja, ich habe nur fast nur Ärztinnen.
Ja.
Deswegen, daher kommt das. Weil ich da ansonsten habe ich in der Arbeit nicht mit denen zu tun.
Ja.
Wenn ich mit Patienten zu tun habe, mit Familien, dann ist immer der Vater mit dabei.
Ja.
Bei meinen Kolleginnen sind die Männer nicht dabei.
Ja.
Und ich habe auch keinen Grund oder keinen Anlass, die anzurufen und zu sagen, machen Sie mal was.
Ja.
Daher kommt das.
Ja, ja.
Deswegen bin ich trotzdem noch ein Macho.
Ja. Nee, ich finde es einfach nur interessant, weil ich meine, die Frage, die ja alle bewegt, ist die Frage, muss es die Mutter sein? Führt das zu Depressionen? Ich meine, um jetzt mal zuzuspitzen auf dieses Thema. Mhm. Da sagen Sie, nein, also so einfach ist dieses Ticket natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Gut, das ist schon mal gut, kommt immer drauf an. Aber Sie sagen, es ist eine mega Herausforderung.
Ja.
Geht auf den ersten Blick immer gut, aber...
Wir muten denen zu viel zu, finde ich, den ganz Kleinen.
Ja. Ja, ich würde gerne noch mal so aufs Praktische. Also ich habe jetzt ein relativ kleines Kind. Ich habe auch eine Bekannte, die das mal sagt, irgendwie ist die immer nicht gut drauf. Und was sind die Don'ts? Sie haben schon gesagt, lach doch mal. Mhm. Ne? So, was ist es noch? Und was sind die Do's?
To-do ist wirklich sehr aufmerksam sein. To-do ist immer, mal so ein Wort aus der Polizeiarbeit, was Profiling. Ja, man braucht, finde ich, immer ein gutes Gefühl, wie ist eigentlich das psychische Profil meines Kindes? Wie ist die Emotionalität? Wie geht dieses Kind mit Anforderungen um? Wie geht es mit Wechseln um? Was tut meinem Kind gut? Wie reagiert es auf was? Das wünsche ich mir immer, dass dafür jemand Experte ist und wirklich am Kind orientiert ist und nicht an der eigenen Norm. Das ist ja manchmal schwer. Es gibt ja manchmal, oder das ist ja gar nicht so selten, dass man das Phänomen hat, ich kann mich in mein eigenes Kind nicht so gut einfühlen, weil es wirklich eine ganz andere Persönlichkeit ist als ich.
Ja.
Manchmal sagen Eltern, ich bin genauso wie mein Kind, dann ist es leicht. Und manchmal funktioniert das aber nicht, weil das eben was mit der Persönlichkeit zu tun hat. Und dann wünsche ich mir immer, dass dann Eltern sehr aufmerksam sind und dem nachgehen. Und wenn dann immer was übrig bleibt von, ich verstehe das nicht ausreichend, ich kann das nicht ausreichend beeinflussen, dann wünsche ich mir, dass man gemeinsam drauf guckt und drüber nachdenkt, was zu tun ist. Dahinter kann ja sich auch noch was ganz anderes verbergen als eine Depression. Also wir müssen ja zum Beispiel immer auch ausschließen, ob ein Kind nicht real überfordert ist. Also kognitiv zum Beispiel, ja, ist ein
in der Schule ist in der die Schule. Einfach zu schwer ist.
Genau, Beispiel. Schule ist zu schwer oder es hat eine Teilleistungsstörung, die übersehen worden ist. Sowas wird oft übersehen. Und dann, wenn man die benannt hat und sagen kann, ja, dieses Kind kann auch tatsächlich nicht lesen und nicht schreiben lernen, sondern das wird irgendwie sehr holprig und es kriegt einen Nachteilsausgleich, schon ist das Kind entlastet. Oder ein Schulwechsel und schon ist das Kind entlastet.
Okay, aber das ist ja dann schon richtig. Also da braucht es einfach den Profi, wie Sie zum Beispiel. Also, ne? Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, gibt es Depressionen, die aus anderen, ich sage jetzt mal Erkrankungen oder Abweichungen hervorgehen? Und das wäre ja dann schon mal eine implizite Antwort, ja, die gibt es, wenn ein Kind, keine Ahnung, wahnsinnig schlecht hört oder auch zu gut hört, habe ich neulich mal gehört, viel zu gut hört, wahnsinnig verhaltensauffällig ist, weil es zu gut hört. Und dann entwickelt sich daraus eine Depression, weil alle falsch antworten auf die Bedürfnisse dieses Kindes sozusagen.
Genau, also die Depression ist eine Endstrecke auch von vielen anderen Erkrankungen. Und sie kann nicht nur die Endstrecke sein, sondern entsteht das, was wir dann Komorbidität nennen, also die Depression als zweite Erkrankung. Mhm. Also wenn Sie ein Kind meinetwegen haben mit einem unbehandelten ADS, mit einer Konzentrationsstörung, was den ganzen Tag versucht, sich genauso anzustrengen wie alle anderen und immer Misserfolge hat, der zieht sich irgendwann depressiv zurück,
reaktiv. Ja.
Und das kann sich auch auf viele andere Dinge beziehen.
Ich habe mal eine Doku gesehen, also es ist nicht aus erster Hand, wo es um einen Säugling ging, der Mutter irgendwann weggenommen wurde, zu einer Pflegefamilie kam, da sehr aufgeblüht ist. Und immer wenn es Besuche gab mit dieser Mutter, dann hat dieses Kind, es war absolut erschreckend für mich zu sehen, sich richtig, also es war ein kleines Kind, wir reden hier vom halben Jahr, weggedreht und keine Mimik mehr gezeigt. Also wenn wir darüber sprechen, gibt es Depressionen bei kleinen Kindern?
Klar, also das haben wir ja sowieso gelernt unter dem Stichwort der kompetente Säugling. Ich habe ja in meinem Studium noch gelernt, Säuglinge sind sozusagen quasi blind und die haben nur Hunger- oder Schlafbedürfnis, mehr gibt's nicht. Das wissen wir ja heute, wie dramatisch falsch das war. Es gab in den 70er Jahren zum Beispiel auch noch die Idee, dass Säuglinge ein anderes Schmerzempfinden haben und Lumbalpunktionen, also die Nervenwasserpunktionen am Rückenmark ohne Betäubung. Weil man dachte, das ist, ja, das Schreien hat was anderes zu bedeuten. Das ist schon auch dramatisch, wie sehr wir die früher fehlgedeutet waren.
In den 70ern.
Genau, und das ist.
Und da war ich klein.
Von da haben wir uns ja aufgemacht, jetzt zu was anderem, ne? Und wir haben den Luxus oder auch die angemessene Situation, dass wir beide heute so lange nur darüber sprechen können. Das ist ja gut so. Aber es geht eben darum, besonders aufmerksam zu sein und nichts zu übersehen.
Ja. Wenn ich selber Depressionen habe, als Eltern, Ihrer Erfahrung nach, kommt das häufig vor, dass die Kinder es dann auch haben und handeln diese Eltern früher oder später, weil sie denken, oh Gott, jetzt ist das da auch, ist das besonders hakelig?
Also das erhöht das Risiko deutlich, ne? Also depressive Eltern erhöht das Risiko deutlich für die Kinder und zwar sowohl genetisch als auch durch die Beziehung, die depressiv beeinträchtigt sein kann, insbesondere dann, wenn es unbehandelte Eltern sind. Und dann kann es schon auch sein, dass solche Eltern aus dem Schreck heraus, so etwas eventuell weiterzugeben, zu spät reagieren. Das kann passieren, weil sie dann auch nochmal besonders beschämt sind.
So eine Vermeidung,
sind. Ja, die sind beschämt und denken, das ist doch schrecklich und das will ich meinem Kind doch eigentlich ersparen und dann lieber nicht so genau hinschauen.
Wir haben jetzt den Bogen gespannt von sehr kleinen Kindern und hatten auch größere dabei. Sie begleiten Kinder, ja, wie Sie vorhin schon sagten, über viele Jahre. Um den Eltern vielleicht ein bisschen Mut zu machen, die denken, oh, ich fürchte, bei uns könnte das der Fall sein. Haben Sie das Gefühl, wenn Menschen sich in Behandlung begeben, das immer vorausgesetzt, man kann damit ganz gut leben?
Ja, also man kann Depressionen gut behandeln heute und man kann damit auch gut leben. Manchmal ist es wirklich sowas wie eine Dauerbehandlung, also wenn das sehr ausgeprägt ist im Jugendalter, dann würde ich zum Beispiel heute immer sagen, okay, also mindestens 1 bis 2 Jahre die Pharmakotherapie und daneben die psychotherapeutische Begleitung und Unterstützung und weiter helfen und dabei sein, vielleicht auch Konflikte zusätzlich aufarbeiten, helfen auch die Krankheit zu akzeptieren und mit der leben zu lernen, dann kann man mal einen Auslassversuch machen, aber das sind immer langfristige Prozesse, die dann auch in die erwachsenentherapeutische Welt übergeleitet werden muss irgendwann.
Ja. Gut, also je länger wir hier geredet haben, desto mehr bin ich einfach so froh, dass wir heute leben und diese Dinge alle offen ansprechen können und das nicht so eine schwarze Pädagogik mehr ist, wo alle sich nur zusammenreißen müssen, oder?
Obwohl es das heute auch noch gibt. Ich habe gerade eine Patientin, wo eine Lehrerin aus Hamburg gesagt, die ist wirklich schwer depressiv und chronisch suizidal. Wirklich, dieses Mädchen möchte nicht mehr leben.
Selbstmordgefährdet, ja.
Genau, die möchte nicht mehr leben. Und diese Lehrerin hat gesagt, Depressionen sind was für Faule. Das gibt es tatsächlich immer noch, auch 2020.
Genau, aber dagegen kämpfen wir hiermit an. Jetzt haben Sie die Brücke gebaut. Ich hatte mir gerade überlegt, ich verkneife mir das Thema, aber jetzt müssen wir doch über Kindersuizide reden.
Ah ja.
Machen wir ganz kurz versprochen. Wie häufig kommt das vor und was
also wir leben will, in einem ist da Land, los? Wir leben in einem Land, in dem Suizide insgesamt selten sind. Es gibt 2 Altersgipfel zwischen 15 und 25 und jenseits der 75. Und es gibt die Tatsache, dass Jungs und Männer häufiger von Suiziden betroffen sind und Mädchen häufiger von Suizidversuchen. Das hat was damit zu tun, dass offensichtlich insbesondere im höheren Alter, das sind oft Männer, wo die Frauen gestorben sind und die dann so einen Bilanz-Selbstmord begehen und sagen, dann hat mein Leben auch keinen Sinn mehr. Mhm. Ich will nicht alleine sein, sowas. Und auch bei den Jungs ist es eher so, wenn die dann so tief verzweifelt sind, dann geraten die in ein anderes Handlungsschema. Die Mädchen machen häufiger Selbstmordversuche. Man darf dabei nie den Fehler machen, zu denken, das war jetzt nur appellativ oder sowas. Das ist ein Kunstfehler, das darf man nicht machen. Man nimmt jeden Selbstmordversuch genauso ernst, ob er nun erfolgversprechend gewesen wäre oder nicht. Das spielt überhaupt gar keine Rolle.
Aber es ist wie ein Selbstmord und wenn es ein geistiger sozusagen, also ein kopfvollzogener.
Genau. Aber insgesamt sind unsere Suizidraten in Deutschland nicht so hoch. Es gibt Länder wie in China zum Beispiel, da ist das viel, viel höher. Da sind es auch zum Beispiel interessanterweise mehr Frauen. Und in Finnland und in Österreich ist es auch deutlich höher als in Deutschland, aber bei uns ist es irgendwie 9 auf 100.000 und das aufgeteilt in diese Gruppen. Aber Suizidalität, Selbstmordgefährdung und Selbstverletzungen, auch auf der Basis von schweren Depressionen, gehören zu unserem täglich Brot.
Gut, also umso wichtiger, wenn man irgendwie denkt, hier läuft was auf die falsche Bahn, bitte einfach zum Fachmann gehen und keine Angst haben. Ich danke Ihnen, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ein weiteres Mal, vielleicht sehen wir uns mal wieder.
Sehr gerne.
Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Nicht ganz leichtes Thema, aber umso wichtiger, damit es wieder leichter wird. Danke euch für die vielen Mails, die ihr mir schreibt, immer noch und so fleißig. Ich komme da teilweise gar nicht hinterher. Tut das bitte trotzdem weiterhin sehr gern an podcast@eltern.de. Abonniert uns gern, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und wenn ihr diskutieren wollt, tut das auch gern auf Instagram, kommentiert diese Folge. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss.
Tschüss.
Audio Now.